Domradio Menschen.
Unser Mensch heute, das ist Shikiba Babori. Sie ist Journalistin und Ethnologin und seit mittlerweile 13 Jahren berichtet sie mit besonderem Engagement aus Afghanistan, dem Land, in dem sie geboren wurde und das sie seit dem Jahr 2003 regelmäßig besucht. Sie ärgert sich oft darüber, wie in deutschen, wie in westlichen Medien über die Heimat ihrer Vorfahren berichtet wird und möchte eine andere Perspektive auf Afghanistan und seine Menschen möglich machen. Nach dem Abzug der NATO-Truppen blickt sie mit wachsender Sorge auf Afghanistan und sie nimmt großen Anteil am Schicksal der vielen Flüchtlinge aus Afghanistan. Von all dem und von noch mehr erzählt sie uns heute in Domradio Menschen. Shikiba Babori, schön, dass Sie da sind.
Danke.
Am Mikrofon bin ich, Hilde Regeniter, und wir starten gleich wie gewohnt in die Sendung, nämlich mit unserem Menschensteckbrief. Zu Gast bei Domradio Menschen ist Shikiba Babori und einen ersten Eindruck von ihr bekommen Sie jetzt in unserem Menschenfragebogen. Alter?
48.
Beruf?
Freie Journalistin.
Berufung?
Als Sprachrohr für die Menschen, für die Frauen in Afghanistan.
Von meiner Mutter habe ich?
Die Geduld und die Humor.
Ohne meinen Vater?
Wäre ich nicht in Deutschland.
Meine Kindheit in Kabul erinnere ich als?
Als eine kompakte Zeit, die eigentlich sehr weit zurückliegt.
Mit 14 Jahren nach Deutschland zu kommen war?
Aufregend.
Wie uns die Deutschen Ende der 70er Jahre aufgenommen haben war?
Liebevoll.
Die deutsche Sprache?
War schwierig, aber hat mich sehr stark gemacht für andere Sprachen.
Farsi zu sprechen bedeutet mir?
Kontakt zu haben zu vielen Menschen, zu denen eigentlich heute ein Kontakt nicht mehr so ganz gut möglich ist.
Der Islam hat bei uns zu Hause?
Eine sekundäre Rolle gehabt.
Islamwissenschaften studiert habe ich, weil?
Ich mehr über die Religion wissen wollte.
Meine Liebe zu Spanien habe ich entdeckt als?
Als Studentin.
Meine Studienzeit insgesamt war?
Wahnsinnig spannend und toll.
Journalistin geworden bin ich?
Um zu reisen, um mehr zu erfahren, um mehr mitzuteilen, was ich erfahre auf diesen Reisen.
Der 11. September 2001.
War für Afghanistan ein wichtiges Datum, weil seitdem die Taliban-Regime aufgehört hat.
Meine erste Reise nach über 20 Jahren nach Afghanistan hat?
Viele Folgen auf mein restliches Leben bis heute gehabt.
Mein Eindruck von Afghanistan damals war?
Positiv.
Seitdem bin ich immer wieder nach Afghanistan zurückgekehrt, weil?
Ich weiterhin das aktive Leben der Menschen dort mitkriegen wollte.
Mit meinen Berichten und Reportagen aus Afghanistan möchte ich?
Eine Brücke bauen zwischen Okzident und Orient, zwischen Westen und Osten.
Wie Afghanistan hier bei uns in Deutschland dargestellt wird, finde ich?
Einseitig, mager.
Der Abzug der NATO.
Ist leider viel zu abrupt, viel zu kurzfristig überlegt gemacht worden.
Die Situation der Menschen heute in Afghanistan.
Ist leider eine Katastrophe.
Ich wünsche mir für Afghanistan,
dass es endlich zu Frieden und Ruhe kommt.
Und für Deutschland?
Dass es mehr sich öffnen kann und an die Grundsätze, die es auch in Deutschland gibt, mehr halten kann und die bewahrheiten kann.
Shikiba Babori ist heute unser Gast bei Domradio Menschen. Gleich mehr. Unser Menschengast heute hat ein ganz besonderes Verhältnis zu Afghanistan. Die Journalistin und Ethnologin Shikiba Babori ist da. Und als ich sie gefragt habe, ob ich sie als Frau mit afghanischen Wurzeln bezeichnen soll, da haben sie mir gesagt, sagen Sie doch lieber, dass ich in Kabul geboren wurde. Ist das nicht das Gleiche?
Nee, mit diesen Wurzeln, da tue ich mich immer so schwer, weil das ist irgendwie so wie so eine Pflanze oder irgendwie so was Abstraktes. Und ich kann mir viel mehr darunter vorstellen, wenn ich dann höre oder sage, ich bin da und da geboren. Also als ich bin da geboren und nicht so meine Wurzeln sind.
Wenn Sie jetzt jemandem, der wirklich überhaupt keine Ahnung hat, in ganz wenigen Worten sagen sollten, was ist Afghanistan für ein Land, was würden Sie dem sagen?
Afghanistan, ich würde erstmal, glaube ich, so die schönen Sachen, die mir dazu einfallen, sagen. Ich würde sagen, Afghanistan ist ein sehr schönes Land. Afghanistan ist ein sehr vielseitiges Land, auch durch die vielen Ethnien, die da zusammenwohnen und jeder von sich was da bringt und das Land halt auch ausmacht. Die Menschen in Afghanistan empfinde ich schon als jetzt nicht sehr besonders im Vergleich zu anderen Menschen, die man sonst trifft, aber schon sehr warmherzig, sehr, sehr zugewandt, mit sehr viel Zeit und Geduld, was die eigentlich mit sich bringen. Das würde ich sagen. Ich würde aber auch sagen, dass die Afghanen leider sehr viel Pech hatten, einfach weil sie in Afghanistan geboren sind, weil das Land einfach durch die geografische Lage, einfach durch die Lage, wie Afghanistan liegt, eine Bedeutung für die Welt, für die Politik, für die internationale Politik hat, was es nicht immer gut gemeint hat und Gutes bei herausgekommen ist.
Jetzt ist es so, dass Sie sich regelmäßig darüber ärgern, was zum Beispiel deutsche Medien über Afghanistan schreiben, was sie berichten. Was genau ärgert Sie da?
Also mich ärgert, dass die Berichterstattung oft sehr einseitig ist. Man kriegt jetzt zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren, als die deutsche Soldaten auch in Afghanistan waren, hat man sehr viel im Rahmen dieser deutschen Einsatz in Afghanistan gehört und sehr viel über Politik und sehr viel über die Regierung jetzt so mitgekriegt. Aber ich finde das natürlich, ist es auch wahnsinnig wichtig, weil in diesem Land leben auch Menschen, dass man eigentlich auch viel über die erfährt, und das tut man so gar nicht. Und teilweise ist auch die Berichterstattung gerade jetzt in den letzten Tagen, seit die deutsche Politik da wegen der Flüchtlingswelle in Deutschland praktisch die Richtung geändert hat, dass Afghanistan wird als jetzt besonders sicher dargestellt, was es definitiv nicht ist. Und so sind dann auch die Berichte, die man hört, beziehungsweise ist in den letzten Jahren durch die vielen Aufruhren, durch die vielen Extremisten, die jetzt wieder Fuß gewinnen, leider in Afghanistan, ist die Situation dort wahnsinnig schlecht. Und man hörte in den letzten Tagen überhaupt nichts davon, obwohl wirklich Tausende Männer und Frauen und Kinder auf den Straßen waren und dagegen in Afghanistan demonstriert haben. Und ich fand das sehr schade, dass es so ist. Und das hat sich jetzt in den letzten Zeit jetzt etwas wieder verändert zu haben, weil auch die Innen- und Außenpolitik Deutschlands sich ein bisschen verändert in dieser Sache.
Auf jeden Fall haben Sie das Gefühl, dass die Afghanistan-Berichterstattung hier doch sehr von Klischees geprägt ist.
Absolut.
Und gegen diese Klischees, da versuchen Sie eben eigene Texte, eigene Reportagen zu setzen, einerseits. Andererseits unterstützen Sie aber auch ganz konkret Journalistenkollegen in Afghanistan. Darüber sprechen wir heute ausführlich im Lauf der Sendung. Gleich als Nächstes, da erzählen Sie uns aber ein bisschen über das Kabul Ihrer Kindheit. Kabul ist die Hauptstadt Afghanistans und liegt auf 1870 Metern Höhe, und zwar direkt am Khyber-Pass, der Afghanistan mit Pakistan und mit Indien verbindet. Heute leben 3,3 Millionen Menschen in Kabul, aber als unser Menschengast dort geboren wurde, gab es gerade mal 500.000 Einwohner. Die Frage jetzt an Shikiba Babori: Das Kabul der 70er Jahre, das war definitiv eine komplett andere Stadt als das Kabul 2015. Was sind Ihre eindrücklichsten Erinnerungen an Ihre Geburtsstadt?
Also mit dem heutigen Kabul hat das Kabul von damals überhaupt gar nichts zu tun. Wie gesagt, zum einen diese Mengen, die es heute gibt, fehlten damals, und deswegen, so habe ich auch die Stadt eigentlich in Erinnerung, dass es sehr viel Raum gab, sehr viel Platz gab, und jetzt sind sehr viele aus den Provinzen nach Kabul eingereist. Auch so eine Binnenflüchtlingssituation hat es ja in Afghanistan in den letzten Jahren gegeben. Und deswegen ist Kabul jetzt sehr verrohrt, sage ich mal. Früher war das so eine ganz besondere Stadt gewesen, eine sehr moderne Stadt, wie zu der Zeit auch Teheran war oder Istanbul war. Und es gab sehr viele Intellektuelle in Afghanistan. Die komplette Oberschicht des Landes hat eigentlich in Kabul gelebt. Die Ministerien waren da, die Botschaften waren da. Und wenn man so durch die Stadt flaniert ist, dann sah man so vereinzelt Leute, die in Gruppen irgendwo so saßen, irgendwelche Spiele gemacht haben, was in Afghanistan so ist zum Beispiel, dass es dort so einen Gedichtstreit, sage ich das jetzt mal, gibt. Sind das also mindestens zwei Personen oder zwei Gruppen? Eine Gruppe sagt ein Gedicht, ein Zweizeiler oder ein Vierzeiler, etwas, was bekannt ist im Land, oder die erfinden das spontan. Und wie das endet mit der Silbe, muss die Gegenpartei, die Gegengruppe, sein Gedicht, seinen Vierzeiler beginnen. Und so saßen Leute halt irgendwo im Park auf Bänken oder auf den Wiesen und haben solche Sachen gemacht. Oder Karambol, das ist so ein Spiel, was so ähnlich ist wie Billard vielleicht, das sich so vorzustellen. Aber man spielt es auf dem Boden, es hat so ein Brett, dass die Leute draußen gesessen haben, dann sowas gespielt haben. Man hörte sehr viel Musik überall. Überall roch es nach frischem Kebab, was da gebraten wurde. Leute gingen aus, besuchten Theater, Kino, und ja, sehr friedlich eigentlich.
Das klingt auch nach einer sehr lebendigen Stadt. Wenn wir jetzt an Afghanistan denken, dann sind ganz schnell Bilder im Kopf von ziemlich verschleierten Frauen, wenn sie nicht sogar Burka tragen. War das damals auch so?
Ja, ich glaube, in der afghanischen Geschichte haben die Frauen immer schon Burkas getragen. Aber definitiv nicht in der Menge, wie man sie heute halt sieht auf Bildern oder in Filmen. Also in der afghanischen Tradition gibt es ja auch die Nomaden. Und die könnten gar nicht sich fortbewegen, wenn die Burka tragen würden. Und das war auch ein ganz großes Problem dieser Nomadengruppierungen unter den Taliban. Weil die haben die Frauen dazu verpflichtet, Burka zu tragen. Aber die müssen ja natürlich arbeiten. Die sind immer unterwegs, die versorgen ihre Tiere, ihre Kinder, also sehr aktiv. Und das würden die gar nicht machen können. Deswegen ist das so, dass zwar früher auch Frauen die Burka getragen haben, aber wirklich, also überhaupt kein Vergleich zu heute. Und eigentlich eher, wenn man auch einfach jetzt einfach mal so schnell aus dem Haus konnte, vielleicht einfach aus ganz pragmatischen Gründen, um nicht erkannt zu werden.
In was für eine Familie sind Sie da in Kabul hineingeboren?
Ja, kann man schon sagen, obere Mittelschicht würde ich das mal nennen. Also mein Privileg war natürlich auch, was auch bis heute irgendwie mein Leben ausgemacht hat, dass meine Eltern zur Schule gegangen sind, also mein Vater und meine Mutter. Mein Vater hat studiert und hat im Auswärtigen Amt gearbeitet und das war schon etwas Besonderes in Afghanistan. In Afghanistan sowieso, aber auch in Kabul war das schon etwas Besonderes, weil die Dienstboten zum Beispiel, die es dort auch gibt, also armes Volk einfach, die sich dann auch so über diese Arbeiten, über Wasser halten. Die waren auch Afghanen, die da waren. Und das war ein ganz großer Unterschied halt einfach durch diese Bildung.
Nochmal so auf den Punkt gesagt, was haben Sie für eine Kindheit in Kabul verlebt?
Klar, zu sehr vielen, die dort waren. Wie gesagt, zu diesen armen Leuten, an die ich jetzt gerade auch jetzt da denke, ein sehr privilegiertes, weil wir hatten ein Haus, wir konnten vor allem zur Schule gehen. Unsere Eltern waren es wahnsinnig wichtig, dass wir zur Schule gehen und eine Bildung haben und genießen können. Das ist ein ganz großes Privileg eigentlich da gewesen. Und das ist auch etwas, woran ich mich erinnere. Also wir waren jetzt nicht wahnsinnig reich natürlich, aber im Vergleich zu vielen dort privilegiert, weil wir jetzt schon mal nicht gehungert haben und eine Bildung in Anspruch nehmen konnten.
Welche Rolle hat denn der Islam bei Ihnen zu Hause gespielt?
Wie bei vielen oder bei allen Afghanen dieser Zeit eigentlich. Weil in vielen Ländern ist ja der Islam eigentlich nicht so getrennt vom Alltagleben. Also insofern, man macht bestimmte Rituale, es gibt bestimmte Feste, was mit dem Religion zu tun hat, aber ohne, dass man jetzt als religiös galt. Insofern jetzt, klar, meine Eltern haben gebetet, meine Eltern haben gefastet, aber das machte man dort auch so. Das fiel jetzt nicht so auf. Das war jetzt nicht so, also man trug dann nicht besondere Kleidung jetzt zum Beispiel, dass man von außen aufgefallen wäre, wenn man religiös ist. Also das war ein sehr, überhaupt in Afghanistan war ja die Form des Islams eine sehr weiche, eine sehr sanfte, die hanifitische Richtung des Islams im Vergleich zu in Arabien, was die wahhabistische Richtung sehr hart und sehr streng ist.
Shikiba Mabouri, der erzählt uns heute aus ihrem Leben und von ihrer Arbeit. Und gleich nach den Nachrichten, da geht es darum, wie sie mit 14 Jahren aus Afghanistan nach Deutschland gekommen ist. Bis gleich. Domradio Menschen, mir gegenüber sitzt Shikiba Mabouri. Frau Mabouri, Sie sind mit 14 Jahren aus Kabul nach Bonn gekommen, vom Hindukusch an den Rhein, weil nämlich Ihr Vater Diplomat war und in die Hauptstadt der alten Bundesrepublik entsandt worden war. War das nicht ein ziemlich krasser Kulturschock?
Ja, mit Sicherheit war es das, obwohl ich eigentlich das gar nicht so in Erinnerung habe. Mein Vorteil war in dem Punkt natürlich, dass ich mit meiner Familie diese Reise gemacht habe und dass ich halt als Jugendliche irgendwie natürlich mich orientiert habe an meinen Eltern, an meinen Geschwistern, die noch mit mir waren. Also es ist selbstverständlich was anderes, wenn man alleine kommen würde. Insofern habe ich vieles sehr sanft empfunden. Ein paar Sachen, die mir jetzt im Nachhinein so spontan dann einfallen, so mit der Sprache. Natürlich, dass man es dann Schwierigkeiten mit der Sprache hat. Und in der Schule, ich war damals die einzige Ausländerin in dieser Schule gewesen und hatte natürlich dadurch sehr viel Aufmerksamkeit. Und so, dass man so von den Mitschülern dann irgendwie geneckt worden ist oder man hat mir dann zum Beispiel irgendwelche Sätze in den Mund gelegt, was ich wiederholen sollte, was die selber nicht sagen durften, was nicht richtig war. Und dann haben sie sich totgelacht. Also solche,
zum Beispiel?
Ich weiß es, um ehrlich zu sein, gar nicht. Ich weiß nur an die Reaktion der Lehrerin, die etwas verdutzt schaute, dass ich sowas sagte und wie die anderen sich dann irgendwie angefangen haben, totzulachen darüber. Und solche Sachen, was mir natürlich auch sehr unangenehm war, weil wir waren ja irgendwie so da auch von meiner Familie angehalten, höflich und freundlich und zurückhaltend zu sein und nicht so eine Rolle zu haben, dass man jetzt irgendwie fresh auftritt und der Lehrerin irgendetwas Komisches sagt. Das waren so Sachen, an die ich mich jetzt spontan erinnere.
Ich meine mit der Sprache, sie kam da in die Schule, ihre Muttersprache war Farsi. Wie hat denn das mit dem Deutsch geklappt? Sie konnten ja erstmal gar kein Deutsch.
Ne? Nee, überhaupt nicht. Es hat ganz gut geklappt. Ich meine, am Anfang natürlich überhaupt nicht, aber das war halt so, weil ich die Sprache nicht konnte. Aber ich hatte auch das Glück gehabt, dass ich wahnsinnig eine tolle Lehrerin in der Schule hatte, die so Klassenlehrerin war, eine Tochter in meinem Alter hatte und immer, wenn sie den anderen in der Klasse Stillarbeit gegeben hat, sie mich zu sich genommen hat und mit mir Deutsch geübt hat. Sie hat mich einmal in der Woche mit zu sich nach Hause genommen und dass ich einfach mal so Sachen, wie man auch in Deutschland lebt, mitkriege. Und das hat mich wirklich sehr geprägt auch einfach, jetzt ganz abgesehen von dieser wahnsinnigen Freundlichkeit dieser Dame, sondern so eine Nähe hat man eigentlich ja nicht. Gerade wenn man innerhalb der Familie hier ist und nicht diesen Zugang zu den Natives hat. Und da habe ich natürlich sehr vieles gelernt, also sprachlich, aber auch einfach sehr vieles gesehen. Aha, die essen so und wie wird was gemacht und welche Ordnung und alles, was mit der Kultur halt zu tun hat, habe ich über sie da wirklich wahnsinnig viel vermittelt bekommen.
Wie haben Sie sich denn als Familie eingelebt? Sie waren ja mit Ihren Eltern und mit Ihren Geschwistern gekommen.
Eigentlich ganz gut, weil in dem Viertel in Bonn, wo wir gelebt haben, wir waren auch die einzigen Ausländer dort gewesen zu der Zeit. Klar, Leute, die in Bonn wohnten, hatten Kontakt zu Ausländern, weil die ganzen Botschaften dort waren. Aber trotzdem, da in diesem Gebiet, wo wir gewohnt haben, waren wir die einzigen Ausländer. Aber das war halt auch so, dass meine Eltern, glaube ich, sehr offen damit umgegangen sind. Und auch, also wir waren jetzt nicht so eingesperrt und verdeckt von dem Rest, sondern meine Eltern haben dann auch, wie das in Afghanistan halt auch üblich ist, dass man Nachbarn einlädt, Freunde einlädt, auch diese Lehrerin von mir mit der Familie zu uns nach Hause eingeladen worden ist, dass man dann so ein Essen zusammen macht und die dann auch wiederum dann uns eingeladen haben und dadurch gab es so einen Austausch und dann, dass wir dann wussten, aha, es ist Weihnachten oder andere Feste hier und dass es hier halt üblich ist, dass man sich dazu gratuliert oder irgendeine Karte schreibt, dann haben das meine Eltern dann auch irgendwie mit dem Deutsch irgendwie hinbekommen, dann doch was zu schreiben und denen dann zukommen lassen. Also insofern waren wir jetzt nicht so isoliert. Deswegen hat das, glaube ich, ganz gut funktioniert.
Das ist ja eigentlich das Wichtigste, ne? Dass man Menschen kennenlernt, Freunde kennenlernt. Wie war denn das für Sie als Kinder? Haben Sie relativ schnell Freunde gefunden hier?
Ja, über die Schule ging das eigentlich sehr schnell. Klar gibt es dann so kulturelle Sachen, die dann schwierig werden, dass es dann irgendwelche Sachen gibt, was jetzt in der afghanischen Kultur, in der östlichen Kultur nicht üblich ist. So Ausflüge oder so besonderer Art, was jetzt meine Eltern auch manchmal gar nicht so eingesehen haben oder vielleicht auch einfach Angst hatten, dass man so den Zugang zu den Kindern verliert und aus diesen Gründen uns etwas zurückgehalten haben, was diese Sachen betrifft. Ja, solche Sachen hat es auch gegeben.
Erinnern Sie sich noch an irgendwas aus der ersten Zeit in Deutschland, wo Sie gedacht haben, Mann, das ist wirklich total komisch?
Also das Komischste, was mir gerade einfällt, ist, dass für mich alle Menschen gleich aussahen. Das war was ganz Besonderes.
Da würde natürlich jetzt jeder Deutscher sagen, das kann doch nicht, die einen sind doch blond und die anderen schwarzhaarig.
Nee, aber das ist für viele Deutsche, können sich dann vielleicht vorstellen, dass wenn man Asiaten sieht oder wenn man Afrikaner sieht, dass man auch jetzt erstmal es schwierig ist, die auseinanderzuhalten. Und das Problem haben auch Ausländer, die nach Deutschland kommen, so die Deutschen auseinanderzuhalten. So ging es mir zumindest da, dass ich manchmal wirklich auch nicht wusste, ob die Dame jetzt bei Edeka arbeitet oder eine Lehrerin aus der Schule ist. Das war so das Komischste, was mir gerade einfällt.
Aber das ist dann im Laufe der Zeit besser geworden.
Absolut. Jetzt differenziere ich.
Nur ein Jahr, nachdem Sie Afghanistan verlassen hatten, sind Soldaten der damaligen Sowjetunion in Afghanistan einmarschiert und Ihre Eltern, die haben sich dann in der Folge entschieden, erstmal nicht zurückzugehen. Wie war das für Sie als Kinder, als Sie davon erfahren haben, wir gehen nicht mehr nach Afghanistan zurück?
Also als Mädchen, für mich war das einfach so. Das war einfach etwas, wie wir auch nach Deutschland gekommen sind. Das war einfach eine Entscheidung meiner Eltern, meines Vaters, der getroffen worden ist und dann war das halt so. Aber im Laufe der Zeit war das dann, dass man das dann doch mitkriegt, weil für diese Generation wahrscheinlich von allen Leuten, die dann in den Exil auswandern oder entscheiden, sich dort zu bleiben. Das ist einfach so eine Melancholie der Generation meiner Eltern jetzt vor allem ist, was die einfach mit der Heimat verbinden. Also denen bewusst sein muss, okay, wir können wahrscheinlich da nie zurück, aber etwas, was man sich gar nicht richtig eingestehen kann oder möchte.
Für Sie war es dann so, dass Sie die Schule besucht haben, Abitur gemacht haben und dann auch studieren wollten. Was und warum Sie das studiert haben, das erzählen Sie uns gleich im nächsten Teil von Domradio Menschen. Ihre Zeit als Teenie und als Twen, die haben Sie, Frau Barbori, in Bonn verbracht, haben sich da auch dann ziemlich früh eine eigene Wohnung gesucht und mussten dann überlegen, für was Sie sich eigentlich an der Uni einschreiben wollten. Erstmal für Ethnologie, Sie sind ja Ethnologin.
Genau, erstmal Ethnologie war für mich einfach wichtig, weil ich finde Menschen sehr spannend, ich finde Kulturen spannend und deswegen lag das nah. Aber dadurch, dass ich dann in Bonn angefangen habe zu studieren und es dort Ethnologie in dieser Form nicht gab und musste dann das Altamerikanistik sein und dafür brauchte ich dann noch zwei Nebenfächer, das war ja dann mein Hauptfach. Dann habe ich mich Spanisch entschieden, Spanisch als Nebenfach zu machen, weil viele, die in diesem Studiengang Ethnologie oder Altamerikanistik dann waren, mindestens in der Oberstufe Spanisch hatten und ich konnte überhaupt kein Wort Spanisch. Dann habe ich gedacht, ich muss das ja eh lernen, dann nehme ich Spanisch als Nebenfach. Ich bin ein sehr praktischer Mensch und deswegen mache ich mir das auch da möglichst dann auch einfach da drin. Und Islamwissenschaften habe ich dann entschieden, weil ich sehr oft zu Islam befragt wurde oder wenn man erfahren hat, dass ich aus Afghanistan komme, gefragt wurde, wie ist da Islam oder irgendwelche Sachen, was die Leute teilweise auch wirklich mehr wussten als ich, um nicht immer zu sagen, weiß ich nicht, ich komme nicht aus so einer religiösen Familie. Das war mir auch manchmal ganz unangenehm, irgendwie immer so solche Antworten zu geben. Dachte ich, ich mache dann noch als zweites Nebenfach Islamwissenschaften, einfach um mehr darüber auch zu wissen.
Wie hat es Ihnen dann an der Uni gefallen? Waren das die richtigen Fächer, die Sie genommen haben?
Absolut. Mir hat das wahnsinnig gut gefallen. Die Schulzeit war für mich jetzt nicht so spannend und so toll, aber studiert habe ich wirklich wahnsinnig gerne. Vor allem, weil ich auch durch mein Studium, durch die Wahl meiner Studienfächer, durch die Wahl Spanisch im Nebenfach zu machen, auch Zugang nach Spanien gefunden habe und da für mich wirklich so eine Wahlheimat auch gefunden habe.
Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ganz kurz, sind Ihre Hoffnungen erfüllt worden, dass Sie so viel über den Islam erfahren, dass Sie da auch jetzt kompetente Auskunft geben können?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe schon eine differenzierte. Also allein schon an Literatur oder einfach wie man auch mit dieser Art und Weise, wie man da dran geht und so, da habe ich in der Uni-Zeit sowieso sehr viel gelernt, aber auch bei meinen tollen Professoren an der Uni.
Und Sie haben es gesagt, Spanien ist für Sie sowas wie eine zweite Heimat auch geworden. Sie waren dann erstmal in Salamanca, glaube ich, dann auch länger in Südspanien. Was war da so vertraut in Spanien? Was hat Ihnen da so gefallen?
In Spanien hat mir gefallen, als ich in Südspanien, vor allem in Südspanien angekommen bin, die Mentalität der Leute und dass ich dann merkte einfach diese 700 Jahre Conquista, der Aufenthalt der Araber in Spanien, das ist noch immer sehr aktuell, dass es so in der Kultur und in den Menschen involviert und eingestrickt ist. Und das war für mich auf einmal so eine Mischung aus dem, was ich in Deutschland kenne und was ich aus Afghanistan mitbringe. Ich habe praktisch so eine Mischung davon in Spanien gefunden und dass ich auf einmal gedacht habe, okay, in Deutschland gerate ich manchmal an Situationen oder komme mit kulturellen Sachen manchmal so ein bisschen, werde ich gebremst, sage ich mal. Und es gibt sowas auch mitten in Europa, wo ich auch als Frau sicher sein kann, wo ich reisen kann, wo ich so sein kann, wie ich sein möchte. Und trotzdem aber diese kulturelle Wärme, was ich aus dem Osten kenne, aus dem Orient kenne, da auch noch mit drin habe. Und das war Spanien, ganz klar.
Also so ein Stück Morgenland mitten in Europa?
Ganz klar.
Und können Sie das noch ein bisschen genauer sagen, wo Sie sich in Deutschland kulturell fremd gefühlt haben und in Spanien nicht? Was war das genau?
Ich glaube, das ist einfach so diese teilweise sehr kühle oder distanzierte Art der Deutschen im Vergleich. Das ist so, man ist sehr freundlich miteinander, aber es hat immer so einen, also man spürt so die Grenze dann von dem anderen irgendwann mal. Und ich kann das, glaube ich, gar nicht so richtig verbal mitteilen, weil das so ganz emotionale Bindungen sind. Ganz angefangen schon in der Sprache, glaube ich, wie man miteinander redet, dass es so Kosebegriffe gibt, dass man zueinander sagt im Spanischen, ob man jemanden jetzt kennt oder nicht kennt. Vor allem halt auch im Süden, dass man jemanden jetzt mit meiner Seele oder meine Liebe oder so anspricht. Das passiert in Deutschland nicht. Das gehört einfach hier nicht zu der Kultur. Und diesen Umgang, diese Art und Weise, das hat sowas für mich, sowas ganz Warmes und sowas ganz Nahes und Liebes.
Und dieses Warme und Liebe, das war Ihnen so lieb geworden, dass Sie sogar auch mal mit dem Gedanken gespielt haben, ach, vielleicht gibt es ja noch eine Alternative. Muss gar nicht Deutschland oder Afghanistan sein, könnte auch Spanien sein.
Genau, genau. Und ich wäre auch, also wenn es nicht um meinen Uni-Abschluss gegangen wäre, wäre ich, glaube ich, auch damals da geblieben. Aber ich bin wirklich jetzt heute bei jeder Gelegenheit da.
Aber dann ist alles ein bisschen anders gekommen, weil Sie sind zurückgegangen, haben Ihr Studium zu Ende gemacht und vor allen Dingen gab es dann aber eine ganz besondere Reise, die Ihr Leben wirklich verändert hat. Darüber müssen wir natürlich noch sprechen. Aber gleich zur vollen Stunde hören wir erstmal das Wort, das Sie uns mitgebracht haben. Und vorher gibt es noch ein paar spanische Klänge. Was haben Sie uns da mitgebracht?
Paco de Lucía und Camarón, das Stück Rosa Maria. Und ja, hören wir erstmal rein, oder?
Domradio. Das Wort.
Finde die Süße in deinem Herzen, dann findest du sie in jedem Herzen.
Domradio Menschen, am Mikrofon bin weiter ich, Hilde Regenita. Zu Gast ist weiter Shikiba Babori und sie hat auch das Wort mitgebracht, was wir gerade gehört haben. Was war das für ein Text?
Das ist ein Text, ein Sprichwort von Rumi, ein persischer Philosoph und Dichter. Das gefällt mir sehr gut eigentlich, gerade heute eigentlich besonders gut. Es gibt im Deutschen ein Sprichwort, das sagt ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich finde, das ist so eine persische Pendant dazu, dieser Zitat von Rumi. Und mir gefällt das so gut, weil ich finde heutzutage, das ist so wenig geworden, dass die Menschen Empathie empfinden. Und das ist etwas, was sehr vieles einfach machen würde, egal eigentlich auf welcher Ebene. Ob man jetzt mit dem Nachbar zu tun hat, mit dem teilweise innerhalb der Familie irgendwie eigentlich mit anderen zu tun hat oder geschweige denn jetzt mit den ganz vielen Flüchtlingen, die kommen, dass man einfach, wenn man einfach sich selber lieben würde und einfach ein gutes Gefühl zu sich selber hätte, dann würde es einem auch nicht so schwer fallen, die anderen anzunehmen, den anderen Platz zu lassen und zu Wort kommen zu lassen, dass man einfach so eine Verständigungsbasis da entwickelt, um einfach einander zu verstehen. Und das würde vieles vereinfachen.
Das sagt Shikiba Babori. Und sie ist jetzt noch weiter zu Gast bei Domradio Menschen. Und gleich als nächstes, da sprechen wir über ihre Reise nach Afghanistan. Die erste überhaupt, mehr als 20 Jahre, nachdem sie als Kind, als Jugendliche das Heimatland ihrer Eltern verlassen hat. 9/11, der 11. September 2001, der Angriff auf die Twin Towers des World Trade Centers in New York, der war eine Zäsur für die USA sowieso, aber auch für ihre Verbündeten und für viele islamische Länder auch. Und damit auch und auch ganz besonders für Afghanistan. Die Militärinvasion der USA im Oktober 2001, die beendete das Regime der radikal-islamischen Taliban. Und in der Folge, da ist Shikiba Babori, unser Menschengast heute, auch wieder nach Afghanistan gereist. In das Land, in dem sie geboren wurde und ihre ersten 14 Lebensjahre verbracht hatte. Frau Babori, 2003 sind Sie dann zum ersten Mal wieder nach Afghanistan gefahren, über 20 Jahre, nachdem Sie das Land verlassen hatten. Warum wollten Sie jetzt unbedingt dahin?
Ich wollte nach Afghanistan reisen. Das hatte unterschiedliche Gründe. Zum einen wollte ich einfach mal dahin gehen, weil wir hatten ja in diesen letzten Jahren davor überhaupt keinen Kontakt zu Afghanistan gehabt. Durch die Mujahideens, die da regiert haben, als die Sowjets raus waren wieder und dann die Taliban-Zeit, hatten wir ungefähr keinen Kontakt gehabt. Es gab nicht mehr die Möglichkeit zu telefonieren. Einfach mal, das hat mich interessiert, zu sehen, was da wirklich vor sich geht. Und des Weiteren war das auch eine ganz persönliche, private Geschichte von mir, weil ich einfach mal wieder dahin gehen wollte, wo ich geboren bin, wo wir gelebt haben. So ganz emotionale Gründe eigentlich. Einfach mal das wieder zu sehen. Wo bin ich zur Schule gegangen? Wo haben wir gewohnt?
Sie mögen ja das Wort Wurzeln nicht so gerne, aber eigentlich, wenn ich jetzt sage, Sie wollten mal gucken, wo Ihre Wurzeln liegen, wären Sie dann doch einverstanden?
Ja, okay, in dem Falle schon. Okay.
Wissen Sie denn noch, mit was für einem Gefühl Sie da im Flugzeug gesessen haben, kurz vor der Landung in Kabul?
Ich war wirklich voller Angst eigentlich, um ehrlich zu sein, weil Afghanistan war in den deutschen Medien. Die Taliban waren ja gerade weg und man hörte halt alles Schlimme, was dort passiert war, was auch definitiv richtig war und so war, weil es den Frauen mal wieder dort sehr schlecht ergangen ist oder sehr extrem dann noch schlechter gegangen ist zu der Zeit. Und die Situation, die Sicherheitssituation war ja auch also mehr als prekär eigentlich. Und viele Freunde hier in Deutschland auch Angst hatten eigentlich um mich, dass ich dahin gehe, weil die wussten, da ist halt Krieg. Da haben mir gerade die Bombardierung der Amerikaner und der Engländer in Afghanistan angefangen, dass man nicht wusste, was da wirklich vor sich gehen wird.
Das waren also die Ängste, die Sie sozusagen im Gepäck hatten, als Sie dann wirklich da waren. Was haben Sie für einen Eindruck bekommen vom Land und von den Leuten?
Eine ganz andere, mit der ich hier abgereist bin. Und zwar kam ich da an. Klar gab es da wahnsinnig viel Zerstörung. Es gab sehr viele Leute, die Hunger hatten. Es gab sehr viele Witwen. Natürlich durch die ganzen Kriege, dass die Männer im Kriegen gestorben waren, waren die Frauen wieder überhaupt in der Lage rauszugehen. Die konnten ja unter den Taliban nicht mal teilweise das Haus verlassen. Dass die, auch wenn die nur gebettelt haben, aber die hatten die Möglichkeit, das Haus zu verlassen. Also es gab sehr viel Armut, Elend, Zerstörung. Aber gleichzeitig gab es auch so eine Aufbruchsstimmung. Und das hat mich wirklich sehr gerührt, dass trotz dieser Kriegssituation, die es dort gab, sehr viele Leute draußen waren, haben angefangen, ihre Häuser zu renovieren, haben angefangen, Feste zu feiern. Man hörte wieder Musik. Auf den Straßen hörte man Musik. Also alles so Sachen, was auch in den letzten Jahren davor halt verboten war. Dass die Kinder draußen gespielt haben, dass die Kinder mit Luftballons gespielt haben. All das war verloren. Also das ist ja sowieso etwas, was man sich ja kaum vorstellen kann. Und dadurch war das halt so ein Aufbruchstimmung. Das war so eine positive Stimmung. Alle waren draußen, alle waren sich einig, etwas Gutes zu machen, etwas zu verändern, etwas zu verbessern.
Dass Sie Farsi sprechen, das hat Ihnen natürlich den Kontakt zu den Menschen, nehme ich an, extrem erleichtert.
Na, ganz klar. Vor allem zu den Frauen, zu denen man zu der Zeit kaum Kontakt haben konnte, weil die sprachen ja kein Englisch auch. Und deswegen war das auf jeden Fall, und dass man zu denen auch dann nach Hause gehen konnte, dass man überhaupt mit den Frauen halt in Kontakt gekommen ist. Also nicht nur, dass ich Farsi sprach, sondern auch, dass ich eine Frau einfach war und dort war.
Was haben die Frauen Ihnen denn erzählt? Und auch die Männer natürlich auch. Also diese Stimmung, die Sie so da gespürt haben, das haben die bestätigt?
Ja, haben die. Wobei es für mich so war, was ich hier aus den westlichen Medien mitbekommen habe, dass die Zeit der Taliban halt so grässlich war. Und immer, wenn ich die dann dort darauf angesprochen habe, oh Gott, was habt ihr erlebt in den letzten Jahren? Erzählt doch mal mit den Taliban. Und das war doch so schlimm, dass viele gesagt haben, ja, die Taliban waren schlimm und streng. Aber vergiss die Taliban, die Zeit davor, als die Mujahideen da gewütet haben, als es richtig Bürgerkrieg war, die war um einiges schlimmer, weil die Zeit vor den Taliban halt noch so eine Willkür herrschte, wo jeder was gemacht hat. Also unter den Taliban, die waren zwar streng, aber die hatten wenigstens Regeln gehabt. Und das gab es in der Zeit davor nicht. Und das war halt die Zeit, die Sowjets waren draußen und der Westen hat sich auch nicht mehr für Afghanistan interessiert. Das heißt, da hat dieser Bürgerkrieg geherrscht und ohne, dass jemand von außen irgendwie hingeguckt hat und wusste, was da passiert.
Wie lange waren Sie dann 2003 in Afghanistan?
Meine erste Reise war 3 Wochen.
Und wie haben Sie da gewohnt? Bei Verwandten, in Hotels?
Nee, in einem Hotel habe ich da gewohnt. Bei Verwandten zu wohnen ist sowieso in Afghanistan für mich sehr schwierig, weil klar wissen die, ich komme aus Deutschland und dann wollen die möglichst einen dann auch den Aufenthalt dort sehr toll gestalten. Und das würde für die halt einfach wahnsinnig finanziellen Aufwand bedeuten, was ich nicht möchte. Deswegen gehe ich dann immer so neutral ins Hotel und sage denen halt einfach, dass ich mit der Organisation oder mit dem Sender, mit dem ich da bin, dass es einfach aus versicherungsrechtlichen Gründen nicht möglich ist, dass ich privat lebe und deswegen im Hotel bin, dann wird das akzeptiert.
Und für Sie war dann schon bei diesem ersten Aufenthalt ziemlich schnell klar, ich werde hier wiederkommen?
Ja, weil ich, wie gesagt, ein ganz anderes Afghanistan vorgefunden habe, wie ich das bis dahin hier durch die Medien vermittelt bekommen habe. Und ich dachte ganz klar, wir müssen, die Menschen in Deutschland, im Westen müssen mehr erfahren. Und man muss mehr erfahren. Es gibt sehr viele Ähnlichkeiten zwischen den Menschen, einfach weil es Menschen sind. Also eine alleinerziehende Frau hat ähnliche Probleme hier in Deutschland wie eine afghanische Frau, die alleinerziehend ist. Und mir war es immer wichtig, auf solche Beispiele zu zeigen und nicht Gegensätze aufzuzeigen. Und dafür muss man halt da vor Ort sein. Man muss gucken, man muss die Leute raussuchen, man muss sich Zeit nehmen, vor allem um mit denen zu sein, um das auch vermitteln zu können.
Und Shikiba Babori ist wieder hingekommen. Sie ist seit diesem ersten neuen Afghanistan-Erlebnis 2003 immer wieder hingefahren und hat so die Entwicklung im Land in der Post-Taliban-Ära hautnah miterlebt. Mehr gleich. Ein anderer Blick auf Afghanistan war nötig und wichtig, fand und findet die Journalistin Shikiba Babori, und deshalb hat sie ihre Sprachkenntnisse und ihr persönliches Interesse genutzt, ist immer wieder nach Afghanistan gereist und hat auch Reportagen mitgebracht. Hatten Sie denn da schon meistens die Aufträge im Gepäck, wenn Sie wieder mal nach Afghanistan gefahren sind?
Nicht unbedingt, weil die Angst der Medien ist es ja immer so, dass wenn man als freie Journalistin vor allem dahin reist, was passiert dort vor Ort? Weil leider sind ja auch ein paar Sachen passiert. Jetzt gar nicht mal, dass die Kollegen dann als Journalisten unterwegs waren, sondern weil sie sich leider bedauerlicherweise sehr falsch verhalten haben, einfach, dass denen dann dort was passiert ist. Aus dieser Angst heraus und aus versicherungstechnischen Gründen ist es dann nicht so frei möglich, mich zu beauftragen. Das heißt, ich müsste komplett anders versichert sein und so weiter und so fort. Deswegen ist es für mich auch oft so, dass ich meine Reisen praktisch rückfinanziere, dass ich fahre dahin, bringe alles mit, was ich kann und verkaufe es, wenn ich wieder zurückkomme hierhin.
Viele Berichte aus Afghanistan, die sind ja von sogenannten Embedded Journalists gemacht worden, also von Journalisten, die Soldaten begleitet haben, in militärische Strukturen mit eingebettet waren, daher der Name. Haben Sie sowas auch mal gemacht?
Nee, überhaupt nicht. Erstens gab es genügend Leute, die das gemacht haben, und außerdem, wie gesagt, also mich hat das immer interessiert, was ist außerhalb des Militärs, was ist außerhalb der Regierung, außerhalb der Politik eigentlich, was passiert da? Ich war zwar dort mit der Bundeswehr mal in Kontakt, weil ich eine Frau, die ich kannte, die dort als Übersetzerin gearbeitet hat, besucht habe auf diesem Camp, aber einfach mal so als Gast sozusagen, jetzt nicht, weil ich für die Bundeswehr Bericht erstattet habe.
Aber Sie haben mal eine sehr, sehr bewegende Begegnung mit einem Bundeswehr-Soldatenoffizier, ich weiß es gar nicht, gehabt.
Genau, das war aber hier in Deutschland, und zwar müssen Journalisten seit, ich weiß gar nicht wann das ist, seit 2009, 2008 angehalten, dass sie ein Sicherheitstraining machen, bevor sie nach Afghanistan gehen, bevor sie überhaupt in Krisen- und Kriegsgebieten reisen. Und so musste ich das auch machen. Und zwar war ich dann in Süddeutschland in Hammelburg. Da gibt es so einen Militärstützpunkt der Bundesregierung, wo die Soldaten Übungen machen und wo auch Journalisten sind und dann praktisch für eine ganze Woche dort sind. Und ja, ich kriege heute sogar noch eine Gänsehaut, wenn ich an diese Begegnung dort denke. Da gab es halt eine Übung, da wird sehr, sehr mehr oder weniger realistisch Ernstfälle dort geübt, und nach so einem Training, ich wusste, dass der Leiter dieser Trainingseinheit in Afghanistan stationiert war, und obwohl es überhaupt da nicht passte eigentlich, da ging alles sehr hektisch vor sich, bin ich zu ihm gegangen und habe mich auch entschuldigt, dass es wahrscheinlich eine falsche Zeit ist, dass ich ihn jetzt anspreche, aber ich wusste jetzt sonst nicht, wann ich sonst Kontakt zu Soldaten bekomme, die mal in Afghanistan waren, und dass ich dem einfach mal sagen wollte, wie toll ich das finde, dass die Bundeswehr in Afghanistan ist, und vor allem mal die Rückmeldung geben wollte, weil ich in Afghanistan mit Eltern gesprochen habe, mit Müttern gesprochen habe, die mir gesagt haben, wären nicht die deutschen Soldaten vor Ort, würden sie ihre Kinder, ihre Töchter nicht zur Schule lassen. Und das will ich dem einfach sagen, weil mein Eindruck in Deutschland ist es, dass es nicht so richtig wertgeschätzt wird, was die dort leisten. Und in diesem ganzen Situation da in Süddeutschland liefen dem Menschen, Soldaten, die Tränen. Ich fing an zu heulen, weil mich das auch wahnsinnig gerührt hat. Und auch die Kollegen, die da drumherum standen, waren wirklich sehr bewegt. Ich habe später mit denen darüber gesprochen, und die sagten, das war eigentlich so eine ganz besondere Situation, was sie überhaupt jemals eigentlich so menschlich erlebt haben.
Sie haben natürlich, wenn Sie in Afghanistan waren, auch ganz viele so menschliche Schicksale natürlich mitbekommen. Was haben Sie versucht, endlich auch mal über und aus Afghanistan zu berichten? Vom Alltag der Menschen vor allen Dingen?
Auf jeden Fall von Alltag der Menschen, aber vor allem auch von dem Erfolg der Menschen eigentlich, was die trotz ihrer Situation dort, ich bin nur dort Gast und bin ein paar Wochen da und reise wieder ab, aber wie kommen die klar und was können machen die trotz der Situation dort? Weil ich habe dort mit sehr vielen Frauen und Mädchen zu tun, die zur Schule gehen, danach arbeiten müssen, Hausaufgaben machen müssen oder die zur Uni gehen, daneben arbeiten, noch Familien ernähren. Von Frauen, die Familien haben, morgens erstmal zur Uni gehen, um noch eine weitere Ausbildung zu machen. Danach gehen die zur Arbeit, um Geld zu verdienen. Danach machen die eine Fortbildung, um was anderes ermöglichen zu können. Dann gehen die einkaufen, dann kommen die nach Hause, dann machen die für ihre Kinder das Essen für den nächsten Tag. Dann bereiten die noch irgendetwas vor für Schule, für irgendetwas, was die Kinder sonst brauchen. Das heißt, ich komme manchmal nur auf 3-4 Stunden, dass diese Frauen wirklich einfach eigentlich schlafen. Sonst sind die nur aktiv und daran interessiert und arbeiten daran, dass die etwas machen, um die Familie im Gang zu halten, um einigermaßen Sicherheit zu nutzen, um etwas aus ihrem Leben zu machen.
Da sollten wir vielleicht einen Dokumentarfilm erwähnen, den Sie gemacht haben. Tuhebas Geheimnis, Afghanistans verratene Töchter heißt der. Worum geht's da?
Ja, ich habe diesen Film zusammen mit einer Kollegin vom ZDF gemacht, mit der Katrin Eigendorf. Es geht darin um ein Phänomen eigentlich, was in ganz Afghanistan üblich ist, nicht auch im ganz Orient eigentlich, nicht nur in Afghanistan, dass Mädchen aus pragmatischen Gründen als Jungs verkleidet werden, damit sie das Haus verlassen können. Einfach damit ihnen unterwegs draußen nichts passiert. Und in diesem Film ist es die Geschichte von zwei Mädchen, die das machen, aber eine sehr besondere Situation eigentlich, weil ich kenne auch Frauen heute, die das gemacht haben, die aber dann draußen gearbeitet haben, weil die Eltern Schneiderei und so haben. In dieser Dokumentation ist das so, dass die Familie, also der Vater, eine Autowerkstatt hat, also in einer wahnsinnig männlichen Umgebung arbeiten diese beiden Mädchen. Ja, darum geht es in diesem Film.
Ein sehr, sehr schöner Film, auf jeden Fall empfehlenswert. Wenn er nochmal wiederholt wird, bei Arte, bei ZDF, auf jeden Fall gucken. Sie selbst haben aber nicht nur journalistisch gearbeitet zur Lage in Afghanistan und über Menschen und Kultur aus Afghanistan, sondern Sie haben auch versucht, angehende Journalisten in Afghanistan auszubilden, sie fortzubilden. Und über Ihren Einsatz für zum Beispiel die Deutsche Welle Akademie reden wir gleich. Vorher haben Sie uns aber nochmal Musik mitgebracht.
Ganz genau. Das ist ein Stück von Sebo Onya. Das sind zwei Frauen, die aus Pakistan stammen, aber so Volkslieder auch aus Afghanistan singen. Ist es überhaupt dort sehr üblich, dass Popsänger auch nicht nur in ihrer Muttersprache, sondern auch jetzt nicht nur in Urdu, sondern auch auf Persisch, auf Farsi und auf Pashto singen. Die beiden haben ein afghanisches Volkslied gesungen mit teilweise europäischen Instrumenten. Und das gefällt mir besonders gut, weil zum einen dieses Volkslied und zum anderen auch diese Mischung mit dem europäischen Musik, dieses Zusammenspiel hat mir sehr gut gefallen.
Wie heißt das Stück?
Bibi Sanam.
Und das hören wir jetzt. Recherche und Reportagetechniken für Afghaninnen. Shikiba Babori, die hat jungen Frauen und auch Männern in Afghanistan Grundlagen des Journalismus beigebracht und zwar auch im Rahmen der Deutschen Welle Akademie. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie sind solche Kurse abgelaufen?
Also diese Kurse werden von der Deutschen Welle Akademie organisiert. Das heißt, die schauen, wo ist Bedarf, in welcher Richtung, was brauchen die Medienanstalten, was brauchen die freien Journalisten, die dort sind. Dann werden die Kurse festgelegt und dann können die Leute dort in Afghanistan sich bewerben. Dann wird mit denen praktisch wie so ein Test gemacht, ob die auch geeignet sind für diese Kurse, ob das auch für die passt, was die Deutsche Welle Akademie anbietet. Und gleichzeitig werden dann hier in Deutschland Mitarbeiter der Deutschen Welle diese Trainings geben können, machen können, gefragt, ob es möglich wäre. Dann muss natürlich, es ist ein Riesenaufwand, Zeit muss stimmen, wann die dahin gehen. In Afghanistan ist auch immer das Problem der Infrastruktur, dass jemand von A nach B kommt. Also es ist wahrscheinlich weniger problematisch, dass wir von hier nach Afghanistan reisen und dort die Kurse machen, als die Afghanen jetzt von ganz Afghanistan zu einem Punkt zu bringen. Aber das wird alles organisiert und dann werden diese Kurse dort abgehalten.
Sie haben das ja schon gesagt, unter den Taliban, da durften Mädchen ja gar nicht zur Schule gehen. Da fragt man sich natürlich, sind jetzt nicht viele Frauen überhaupt noch Analphabetin und damit Lichtjahre von der journalistischen Karriere entfernt?
Teilweise sind die ja auch viel im Ausland gewesen. Vielleicht jetzt nicht im Westen, aber viele waren auch als Flüchtlinge in Iran gewesen oder in Pakistan gewesen und haben dort die Schule besucht oder eine Ausbildung sogar gemacht. Und teilweise sind es auch afghanische Journalisten, die jetzt von früher gibt, die einfach ihr Wissen auffrischen müssen. die gibt es auch.
Wie haben denn diese Journalisten, Schülerinnen, in Anführungsstriche Schüler, dieses Angebot angenommen? Waren die da richtig begeistert dabei? Waren die skeptisch?
Absolut, nee, die sind sehr begeistert davon. Das ist auch ein Privileg für die, das machen zu können, wenn die jetzt dazu ausgewählt werden, dann in diesen Kursen dann teilzunehmen, weil die wissen halt, die kriegen so internationale Basics da beigebracht, was die immer in ihrer Arbeit einsetzen können.
Auch hier, welche Rolle hat die Tatsache gespielt, dass sie Farsi sprechen?
Viel, weil vor allem auch ich dann Kurse machen konnte, nicht nur in der, also wenn ich da bin bei diesen Kursen, braucht man schon mal keinen Übersetzer. Das ist schon mal ein Vorteil. Und dass ich auch dann Kurse machen konnte, wo nur Frauen als Teilnehmerinnen waren, die jetzt nicht unbedingt von Familien die Erlaubnis haben, an Kurse teilzunehmen, wo Männer sind. Und sobald ein Dolmetscher dabei ist, ist es dann schon, gilt das dann schon nicht mehr für die als geeignet. Deswegen war das da sehr, sehr positiv.
Gab es auch mal skurrile, vielleicht lustige Situationen bei diesem Journalistenunterricht?
Ja, witzige Situationen gibt es eigentlich irgendwo immer, weil wir Afghanen lachen irgendwie sehr gerne und deswegen passiert da immer etwas eigentlich. Aber jetzt so ad hoc etwas, was jetzt nicht so eine Situationskomik wäre, könnte ich jetzt gerade nicht erzählen, nein.
Fakt ist aber auf jeden Fall, dass aus diesem Kontakt zu Reporterinnen vor Ort in Afghanistan was entstanden ist. Sie haben nämlich ein Netzwerk gegründet und aufgebaut. Kalima News heißt das. Was heißt denn Kalima auf Deutsch?
Wort.
Also Wort, Nachrichten. Wie funktioniert das Ganze und warum haben Sie überhaupt gedacht, dass das Sinn macht, sowas aufzubauen?
Ja, weil ich habe mir gedacht, die Journalisten, die wir dort ausbilden, wenn die sehr gut sind, haben die international auf jeden Fall eine Chance. Aber was passiert mit sehr vielen von denen eigentlich, die nicht 1A-Zeugnisse haben und Ausbildungen genießen konnten oder die Möglichkeiten auch einfach haben? Und dadurch, dass ich mich in Deutschland nicht so gut informiert fühle oft, habe ich gedacht, das wäre doch irgendwie so total toll. Ich arbeite mit denen zusammen, die sind vor Ort, ich bin hier, ich kann übersetzen, ich kann anfordern Informationen zu bestimmten Sachen. Die können einfach liefern, wenn die was für wichtig oder aktuell empfinden dort. Und ich habe hier die Verbindung zu den deutschen Medien. Dann kann ich das in den Formaten, die hier erforderlich sind, umpacken, übersetzen und verkaufen.
Wie läuft das bisher?
Schlecht, weil, also jetzt nicht so gut, wie ich das mir eigentlich erhofft hatte, weil es gibt halt immer Korrespondenten der großen Häuser, die in der Nähe Afghanistans sind und die Medienhäuser oft einfach von denen die Sachen abnehmen müssen.
Das heißt, das Ganze ist also durchaus noch ausbaufähig. Was könnte da konkret passieren, damit das ein bisschen besser läuft?
Ja, die Leute dort vor Ort bräuchten schon mal ein besseres Equipment, so Mikrofone, Aufnahmegeräte, Kameras und so weiter. Das wäre etwas, was denen schon mal die Arbeit erleichtern würde.
Das sagt Shikiba Babori, unser Menschengast heute und gleich im letzten Teil der Sendung. Da erzählt sie uns noch von ihren jüngsten Reisen und auch, warum sie sich im Moment große Sorgen um Afghanistan macht. Die Menschen in Afghanistan, die haben heute oft wieder große Angst, so große Angst, dass immer mehr ihr Land verlassen wollen. Das haben sie der Journalistin Shikiba Babori erzählt, als die nämlich in diesem Jahr 2015 in Afghanistan war. Frau Babori, Sie reisen ja jetzt seit 13 Jahren wieder ganz regelmäßig dorthin. Wie hat sich das Land denn in der letzten Zeit verändert? Was ist da Ihr Eindruck?
Also von dieser anfänglichen Euphorie, was ich so 2003 mitbekommen hatte, das hielt so bis 2005 ungefähr an, aber da wurde eigentlich die Situation schon wieder schlechter, dass die Sicherheitssituation schlechter war, die wirtschaftliche Situation für viele schlecht war, dass man, nachdem die Taliban da raus waren, sehr viele Organisationen versucht haben, Exil-Afghanen, die woanders waren, wieder zurück nach Afghanistan zu bringen. Und die sind auch mit Lust eigentlich zurückgegangen, weil die gedacht haben, ja toll, dann kann ich jetzt hier arbeiten und mein Land irgendwie vorwärts bringen. Und dann die Arbeitslosigkeit liegt bei ungefähr 40% und viele, viele Jugendlichen, überhaupt die über die Hälfte der afghanischen Gesellschaft ist unter 15 Jahre alt, also so eine sehr junge Gesellschaft. Die meisten von ihnen sind arbeitslos und das spürt man halt. Das spürt man im Land, das spürt man, wenn man mit den Familien Kontakt hat. Das sieht man jetzt wieder leider, dass so viele wieder das Land verlassen. Das sieht man leider aber auch, wenn man die Extremisten sieht und was für einen Zulauf die haben, weil die bieten Sicherheit, die bieten Geld, die bieten Brot.
Was haben die Leute Ihnen dieses Mal erzählt, ganz kurz gesagt?
dass die es dort unter den Umständen, wie es da ist, nicht mehr aushalten, dass die zum einerseits durch ihre Berufe bedroht sind von den Extremisten, auf der anderen Seite die Ausländer weg sind, jetzt zum Beispiel Leute, die als Übersetzer gearbeitet haben und auch nicht mehr diese Arbeit fortführen können. Das heißt, die sind zwischen zwei Steinen, zwischen zwei Mühlen.
Die NATO, die hat ja ihre Afghanistan-Mission ISAF zum Jahresbeginn beendet. In Ihren Augen war das ein Fehler?
Viel zu schnell, viel zu abrupt. Ja, das war ein Fehler. Weil Afghanistan braucht viel länger Unterstützung als jetzt die 13 Jahre.
Die deutsche Regierung hat jetzt entschieden, Soldaten doch noch länger vor Ort zu lassen. Hilft das was?
Hoffentlich hilft das was. Aber leider ist, was passiert ist natürlich, ist, dass das Vertrauen der Menschen irgendwie gebrochen ist. Dass die sind da auf Zeit. Es wäre sehr schön, wenn man das eigentlich ohne einen bestimmten Limit benennen könnte, dass die einfach da sind. Weil für die Extremisten ist das so, dass die sagen, die bleiben nicht lange genug hier. Irgendwann mal sind die weg und dann seid ihr auf uns angewiesen. Und für die ist das so, zu wem halten die? Wie verhalten die sich? Weil die so eine Sicherheit auf Dauer, da haben die das Vertrauen einfach verloren. Und in Afghanistan ist halt einfach, was immer für Afghanistan gilt und wichtig ist, ist einfach die Frage des Überlebens. Es geht nur zu überleben, egal zu wem die halten. Das macht es ja auch schwierig.
Afghanistans verratene Töchter, so heißt ja ihre Doku im Untertitel. In dem Film, da gibt es aber doch viel Hoffnung, weil die Mädchen gehen, oder viele der Mädchen, die gehen immerhin zur Schule. Ist das jetzt alles in Gefahr, wenn die Taliban tatsächlich zurück an die Macht drängen?
Ja, absolut. Weil die wollen das auf jeden Fall vermeiden, dass die Mädchen, dass überhaupt Kinder eigentlich Zugang zu Bildung haben, vor allem Mädchen. Und die haben jetzt gerade vor kurzem ja wieder angefangen, ganze Schulen, die Mädchen zu vergiften und so Gasangriffe auf Kinder und Mädchen gemacht.
Das heißt, sie machen sich wirklich richtig Sorgen, dass Taliban oder andere Radikal-Islamisten das Land in absehbarer Zeit wieder richtig in den Griff kriegen könnten?
Ja, und ich finde eigentlich jeder, der sich mit Afghanistan beschäftigt, müsste sich Sorgen machen. Und jeder eigentlich auch, egal wo man auf der Welt ist, müsste man sich mit diesem Wissen Sorgen machen.
Bestimmte Politiker in Deutschland, die wollen aber jetzt Afghanistan im Gegenteil zum sicheren Herkunftsland erklären lassen. Was würden Sie solchen Politikern gerne mal sagen?
Ich würde gerne mit denen zusammen mal dahin reisen. Und mich würde es interessieren, wer berät die eigentlich?
Sie selbst engagieren sich hier in Deutschland auch für Flüchtlinge, auch indem Sie ehrenamtlich als Übersetzerin arbeiten. Und Sie haben mir gesagt, dass Sie das Schicksal dieser Menschen sehr, sehr bewegt, ja richtig mitnimmt. Können Sie das beschreiben, was Sie da fühlen?
Ja, das ist auf jeden Fall, also das finde ich immer so ganz schlimm, überhaupt mit Jugendlichen dann noch zu tun zu haben. Und ich bin oft bei Übersetzungen dabei, wo minderjährige Flüchtlinge, jetzt zum Beispiel, es gibt ein neues Programm, so ein Angehörigen-Suchprogramm, wenn die sich unterwegs verloren haben. Und was man da so hört und dass es für so einen Jugendlichen oder teilweise wirklich Kinder überhaupt keine Bedeutung hat eigentlich, dass die hier in körperlicher Sicherheit sind. Die vermissen einfach ihre Familien, die vermissen einfach Zuneigung, die vermissen die Eltern, die vermissen ihre Mütter und die sind so traumatisch auseinandergerissen worden, teilweise, dass die dann von den Schleppern irgendwie so auf Boote verteilt werden. Zum Beispiel gerade so ein Fall, was ich hatte, ist dieses Kind mit einem anderen Jungen auf einem Boot und die Eltern wieder zurückgeschickt worden und jetzt weiß es überhaupt nicht, wo das ist. Und wenn ich jetzt noch die Sprache von denen spreche, bin ich so ein Ansprechpartner für diese Kinder, dass die dann mich dann fragen irgendwie, ob ich denen helfen kann, die Eltern wiederzufinden. Und da sind mir natürlich so total die Hände verbunden. Ich kann da nichts machen, leider, leider, leider. Und das sind so Sachen, die mich wirklich, also das ist jetzt nicht nur ein Job, das ist nicht nur ein Termin, ich gehe dahin zum Übersetzen und gehe wieder nach Hause. Das nimmt mich schon wirklich sehr, sehr mit. Einfach, das ist die Verzweiflung dieser Kinder, das ist einfach die Verzweiflung auch der Organisation, die natürlich also an deutschen Kollegen, die da sitzen und den Fall aufnehmen, geht es nicht besser als mir. Dass man einfach in so einer Welt ist, dass sowas möglich ist, dass wenig Empathie besteht, dass die Situation so ist, dass diese Menschen so ein Leben führen müssen, diese Schicksale erfahren müssen, das nimmt mich schon sehr mit. Ja.
Wenn Sie jetzt mal jenseits aller realpolitischen Aussichten träumen dürften, was würden Sie sich dann für Ihr Geburtsland Afghanistan wünschen?
Ja, dass das Land einfach wieder zur Ruhe kommt und ich versuche mir das zu wünschen, aber gleichzeitig habe ich halt immer, weil man kann Afghanistan wünschen, was man möchte. Solange die internationalen Länder, Kräfte, die in Afghanistan ein- und ausgehen, für die Afghanistan als geopolitische Punkt auf der Weltkarte an Bedeutung hat, kann Afghanistan eigentlich nicht zur Ruhe kommen. Also deswegen einfach viel mehr wünsche ich mir das für die anderen, dass die endlich mal erkennen, dass in diesem Land Menschen leben und dass die jetzt nicht einfach, wer ist der Mächtige da entscheidet und wer die Kontrolle über Afghanistan hat, also das heißt über diese Kreuzung auf der Welt hat, sondern einfach die Menschen da drin sieht. Und es ist schwierig, ich merke das schon in der Formulierung, es ist schwierig, das so zu sagen, weil es geht nicht nur um Afghanistan, sondern da sind so viele, die da mit einspielen, man müsste sich für alle was wünschen, dass man eigentlich, dass die einfach zu sich kommen, wach werden, einfach das Menschliche in sich erkennen und damit endlich aufhören.
Das sagt Shikiba Babori, die in Kabul geborene Journalistin, die hat uns heute von ihrem Interesse an und von ihrem Engagement für Afghanistan erzählt, das auch eng geknüpft ist an ihre eigene Geschichte. Vielen Dank dafür und bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich fürs Zuhören. Wenn Sie die Sendung nochmal nachhören möchten, kein Problem. Sie finden sie als Podcast bei uns im Netz unter domradio.de. Am Mikrofon war ich, Hilde Regeniter. Und ich sage jetzt nochmal Shikiba Babori, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne.